den sogenannten Gender Wealth Gap. Das heißt, Frauen besitzen auch weniger Vermögen und logisch, weil bis vor einigen Jahrzehnten konnte man noch nicht mal ein Bankkonto eröffnen, selbstständig. Das heißt, wir sind da einfach als Frauen hinten an sozusagen. Und deswegen ist es mein persönlicher Motivator, wirklich mehr Menschen anzusprechen, das ganze Thema zu demokratisieren, also zugänglicher zu machen und dann natürlich ihnen dabei zu helfen oder darauf hinzuwirken, dass man das Geld auch in eine klimaneutrale und sozialere Wirtschaft lenkt. Weil ja, nur so können wir in diesem System, in dem wir leben und in dem Finanzsystem Stück für Stück etwas verändern.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und insbesondere natürlich auch ethische Fragen. Und heute geht es ums Geld. Ja, Geld ist erstmal eine Information. Und wie der römische Kaiser Vespasian schon wusste, Geld stinkt nicht. Also woher es kommt, man riecht nichts mehr, ob damit, wie damals im alten Rom, Urin eingesammelt wurde oder ob damit neue Erdölquellen erschlossen werden oder ob damit Kinderarbeit finanziert wird, das merkt man erstmal dem Geld nicht an. Das kommt am Ende raus. Dieses Geld führt also auch die Führung von Unternehmen immer in ein gewisses Dilemma. Die brauchen nämlich Geld als Investment. Und so ein Investment bekommt man natürlich nur, also ich gebe mein hart erspartes Geld natürlich nur dann ab, wenn ich auch die Garantie habe, dass meine Kinder am Ende mehr bekommen. Das ist erstmal ein direktes Ziel. Und daher gibt es oft so diesen moralischen Zwiespalt, naja, wenn ich über nicht gesetzlich akzeptable, aber ethisch nicht ganz lupenreine Investments, wenn ich darüber mehr Geld haben kann, freuen sich meine Aktionäre und feuern mich nicht. Vorstände von großen Aktiengesellschaften, die eben zu wenig Gewinn machen, die sind ihren Job relativ rasch los. Und jetzt ist die Frage, wie kann man da einen Vorteil verschaffen, denen, die zusätzlich noch auch darauf achten, dass meine Kinder, die das Geld ja bekommen sollen, irgendwann mal, dass die auch eine lebenswerte Umwelt vorfinden. Und darüber sprechen wir heute. Und zwar mit Katharina Herzog. Sie hat International Development studiert und sie ist Co-Founder von Moneycare und Feminist. Ja. Bin ich übrigens auch, werden wir mal sehen, ob unsere Definitionen übereinstimmen. Was ist denn Moneycare?
Ja, hallo Christoph, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir im Podcast über dieses wichtige Thema zu sprechen, weil Geld geht ja nun wirklich uns alle was an. Und was es in der Welt tut, was dahinter steckt, da bin ich sehr gespannt, wo unser Gespräch heute hingeht. Moneycare, genau. Ich bin Co-Founderin, CEO von Moneycare und bei Moneycare bauen wir eine Plattform für nachhaltiges Investieren. Und zwar aus dem Grund, dass wir wissen, es geht gerade sehr vielen Menschen, so gerade jüngeren Menschen, die anfangen zu investieren, dass sie vor einem Dilemma stehen, weil sie das gerne nachhaltig machen wollen und eben mit ihren Werten und Glaubenssätzen in Einklang bringen wollen. Und es scheint so, als ob es da draußen unendlich viele Möglichkeiten gäbe, nachhaltig zu investieren, weil inzwischen Nachhaltigkeit natürlich, wie man so sagt, ein schönes Buzzword geworden ist oder einfach ein gewisser Trend. Und alles und jedes nennt sich inzwischen nachhaltig. Und da den Durchblick zu behalten und wirklich zu schauen, was ist denn tatsächlich nachhaltig? Wie kann ich das für mich selber auch nachvollziehen, mit meinen eigenen Überzeugungen, wie gesagt, in Einklang bringen und da eben nicht in Greenwashing-Fallen tappen oder überhaupt vor so einer Blackbox zu stehen. Da setzen wir an und wollen wirklich eine Plattform bauen, auf der man direkt einsehen kann, wie nachhaltig ist ein Unternehmen, später auch Fonds, ETFs, es gibt ja alle möglichen Anlageprodukte und ja, da bringen wir Transparenz rein, sodass man weiß, woran man investiert, wohin das Geld fließt.
Okay, also wenn man mit dem Studium fertig ist und dann hoffentlich auch einen guten Job hat, dann ist es sinnvoll, ein wenig Geld auf die Seite zu legen, damit man eben nicht nur vom eigenen Job abhängig ist. Man möchte also investieren in Nachhaltigkeit, aber du hast dieses Buzzword bezeichnet. Wozu ist es überhaupt gut? Braucht es überhaupt Nachhaltigkeit? Was ist das?
Mhm. Nachhaltigkeit, vielleicht fangen wir da nochmal an. Und du hast es schon richtig gesagt, ich habe internationale Entwicklung oder International Development studiert. Da ging es sehr viel um Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven, weil was man natürlich wissen muss, ist, dass Nachhaltigkeit nicht nur diese grüne Komponente ist. Also es geht nicht nur um Umwelt und Klimafragen auch, aber ein sehr gutes Framework, was, glaube ich, inzwischen auch sehr vielen ein Begriff ist, sind die Sustainable Development Goals. Da sieht man schon, es sind 17 Ziele, auf die sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat, von guter Bildung, weniger Ungleichheiten, Geschlechtergerechtigkeit bis hin zu auch verträglichem Wachstum oder Wirtschaftswachstum. Also Nachhaltigkeit deckt ganz viele Themen ab. Unter anderem gibt es auch Widersprüche zwischen den einzelnen Themen und mehrere Facetten sozusagen. Das heißt, das ganze Thema ist sehr komplex und wenn man diese Komplexität noch zu der Komplexität vom Geldanlegen dazu nimmt, dann wird es ziemlich schwer, da als Privatanleger oder Privatanlegerin, wenn das nicht gerade der Beruf ist, mit dem man Geld verdient, sondern man einfach nur, wie du sagst, ein bisschen vorsorgen möchte für die Zukunft. Da wollen viele, glaube ich, ein bisschen an die Hand genommen werden und wissen, dass sie wo sind, wo man auch vertrauen kann.
Ja, also diese Nachhaltigkeitsziele, die stammen ja, glaube ich, von den Vereinten Nationen. Da gibt es diese Hauptziele und ich glaube, es sind dann über 100 Unterziele. Und man hat ja immer die Schwierigkeit, wenn man so viele verschiedene Ziele hat, man kann nicht alle wirklich irgendwie verfolgen. Das ist ein wenig vage, was die UNO da gemacht hat. Andererseits gibt es ja Klimanazis, die sagen, ich will mich ausschließlich auf die Rettung des Klimas und alles andere ist egal. Ja, auch das ist Unfug. Wir müssen die Probleme gleichzeitig angehen. Ja, und jetzt gibt es Widersprüche. Nenn mir doch mal so ein Beispiel. Ist das bei Wasser und Landwirtschaft oder Industrie und Wasserversorgung? Oder wo gibt es denn solche Dilemmatas?
Also das größte Dilemma, was eigentlich so in der Literatur meinem Wissensstand nach besprochen wird, ist eigentlich, dass bei den SDGs einmal eben dieses Ziel Wirtschaftswachstum und Innovation drin ist und eben andere Themen wie weniger Ungleichheiten. Und ich glaube, das sind eigentlich zwei Aspekte, die schon gegensätzlich sein können, es aber auch nicht unbedingt sein müssen. Nur wenn man sagt, man will unbedingt mehr Wachstum um jeden Preis, sei es, egal, wenn damit noch mehr Ungleichheit entsteht oder noch mehr Ausbeutung, dann ist das natürlich nicht zielführend. Aber das würde, wenn man das Ziel alleine betrachtet, natürlich darauf einzahlen. Wenn man es dann aber im Kontext sieht, wird es schwieriger aber nicht unmöglich. Und ich glaube, das hast du am Anfang unseres Gesprächs auch ein bisschen angedeutet. Man denkt oft, dass das ein Widerspruch ist. Also wirtschaftliches Wachstum oder den Aktionären irgendwie gerecht zu werden mit Renditen und gleichzeitig aber auch auf eine nachhaltige Entwicklung einzuzahlen. Und ich glaube, da ist eigentlich die größte Herausforderung, vor der wir gerade stehen, das zusammenzubringen und zu zeigen, dass es nicht unbedingt ein Widerspruch sein muss, weil es auch Geschäftsmodelle gibt, die beides vereinen. Also die sowohl im Geschäftszweck etwas Sinnvolles für Mitmenschen, für die Umwelt leisten, vielleicht nicht alles gleichzeitig, aber an gewissen Baustellen, und damit auch Geld verdienen und Rendite für die Aktionäre und Aktionärinnen liefern. Und das zu zeigen und diese Modelle, zu unterstreichen, kann, glaube ich, ein bisschen Hoffnung bringen.
Ja, also es ist ja so, Firmen brauchen Investments, damit sie wachsen können. Darüber müssen wir natürlich auch noch reden. Du hast es schon angedeutet. Und jetzt gibt es diesen großen Pool an potenziellen Investments, die kann jede Firma bekommen. Das bekommt ein erfolgreiches, nachhaltiges Lebensmittelunternehmen, genauso wie ein Bergbauunternehmen beispielsweise, das Umweltverschmutzung verursacht. Und drauf gibt es noch, zwar nicht so groß, aber eben einen Pool an Investmentkapital, das steht nicht nachhaltigen Firmen eben nicht zur Verfügung. Das heißt, nachhaltige Firmen haben wirklich diesen Vorteil. Warum soll ich mich ja auch entscheiden, als Firma nachhaltig zu sein? Weil ich Zugang zu zusätzlichem Kapital habe, das den anderen vorenthalten bleibt. Jetzt, wie findet ihr denn Firmen, die nachhaltig sind, und wie stellt ihr denn sicher, dass das auch stimmt?
Das ist wirklich die spannendste Frage bei uns. Und ich möchte da noch mal ein bisschen ausholen und anknüpfen an die SDGs, also die Sustainable Development Goals, die wir gerade angesprochen haben. Die sind ja primär, wurden die für Staaten auferlegt, also quasi auf nationaler Ebene, dass man in der Weltgemeinschaft sagt, als Österreich, als Deutschland, als Südafrika, alle Staaten arbeiten auf diese Ziele hin. Und sie haben, wie du auch richtig gesagt hast, hunderte Unterziele, die aber eben nicht so eins zu eins auf Unternehmen anwendbar sind. Das heißt, wie misst man, ob ein Unternehmen nachhaltig ist oder nicht? Wie kann das klassifiziert werden? Machen sich viele Menschen und Organisationen einen Kopf drüber. Und wir sind tatsächlich einen Weg gegangen mit einem sehr transformativen Ansatz, und zwar auch von den Vereinten Nationen, aber von dem United Nations Research Institute for Social Development, kurz UNRISD. Das ist eine Research-Organisation von den Vereinten Nationen, die sich sehr intensiv mit diesem Thema befasst haben, Indikatoren zu finden, wie man wirklich Nachhaltigkeit bemessen und kontextualisieren kann. Und Kontext ist hier ein sehr wichtiges Stichwort, weil der fehlt oft. Also aktuell, wenn man schaut auf Nachhaltigkeitsmessungen oder auch Nachhaltigkeitsberichte und so, da kann ja oder schaut ja jede Firma auf sich und berichtet irgendwie, welchen Fortschritt sie gemacht haben oder welche Ziele sie sich stecken. Und dann kann man da finden so Informationen wie, was weiß ich, wie viele Tonnen CO2 eingespart wurden. Und das ist erstmal gut, dass sie das berichten, aber ohne den Kontext zu wissen, wie viel CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen wären denn verträglich für die Umwelt oder wie viel dürfen es denn sein, damit man kollektiv das 1,5-Grad-Klimaziel erreichen kann. Ohne diesen Kontext bringt es nicht viel, diese reinen Daten zu finden. Das heißt, was machen wir? Wir nutzen diese Indikatoren über die Bereiche Klima, Gesellschaft und Gender hinweg, jeweils 4 Indikatoren, und geben diesen Kontext. Also wir sammeln Daten über die Firmen aus eben Nachhaltigkeitsberichten, Jahresberichten, Policy-Dokumenten, alles, was die Firmen öffentlich stellen, und packen diese Daten und Informationen dann in einen Kontext, sodass man eben schauen kann, ist das nachhaltig in dem Bereich oder nicht? Wie viel fehlt noch bis dahin sozusagen?
Ja, ich verstehe. Das heißt, es wird eben nicht nur auf die relativen Fortschritte geachtet, sondern auch auf den größeren Kontext. Das ist ja gar nicht so leicht. Ich vermute mal, da brauchst du 2500 Mitarbeiter dafür.
Schön wär's, aber wir sind noch ein relativ junges und kleines Team, und wir standen tatsächlich vor dieser Herausforderung. Gut, die Daten sind da, also wir können Berichte anschauen von Unternehmen, die sind öffentlich, aber die haben hunderte Seiten jeweils. Und wenn man sich da auch nur ein Unternehmen anschaut, das haben wir getan, für mehrere, dann braucht das pro Unternehmen rund 4 bis 5 Stunden, bis man da mal sich durchnavigiert hat und mit Steuerung F die richtigen Stichwörter gefunden hat und so weiter. Das heißt, das war eigentlich die erste Challenge, die wir dann lösen mussten. Und wir sind das Ganze mit einer technologischen Lösung angegangen und haben ein KI-Tool, also künstliche Intelligenz, uns zunutze gemacht, um schneller und effizienter und genauer an diese Daten zu kommen.
Okay, super spannend. Diese generativen KI sind ja mittlerweile sehr, sehr weit. Verwendet sie eine generative Lösung oder ist das Stichwort basiert? Lernt die selber?
Ja, tatsächlich, generative Lösungen sind gerade in aller Munde, aber das machen wir nicht, weil das für diesen Anwendungsfall eigentlich nicht der richtige Zugang ist. Weil was macht generative AI? Also das kennt man ja von ChatGPT und anderen Lösungen. Du stellst eine Frage und bekommst eine generierte Antwort auf Basis von irgendwelchen Daten. Aber was wir brauchen, ist wirklich eins zu eins der Datenpunkt. Also wo in diesen langen Dokumenten steht genau, wie viel Prozent Frauen sind im Vorstand von dieser Firma oder was ist das Gehalt von dem oder der CEO, was verdienen die anderen Mitarbeitenden. Also sehr konkrete Datenpunkte und deshalb nutzen wir extraktive KI. Das heißt, es wird der ganze Kontext, also die Sprache des Dokuments, eigentlich so wie ein Mensch ein Dokument lesen würde, sprich wir schauen, wo sind Überschriften, wo gibt es Tabellen, wo steht wohl was zu welchem Thema. Das alles macht die KI und das Modell gibt uns dann Vorschläge oder Vorhersagen, wo genau wohl am wahrscheinlichsten dieser Datenpunkt stehen wird. Und das Ganze ist nicht vollautomatisiert, weil wir immer noch als quasi Analysten, Analystin davor sitzen wollen und sehen wollen, stimmt das auch, was die KI sagt. Das heißt, es ist mehr ein Mittel zum Zweck, um unsere Produktivität zu steigern. Wir überlassen das nicht komplett der KI, sondern arbeiten quasi Hand in Hand mit der KI, um an diese Daten zu kommen.
Okay. Du hast jetzt auch vom Kontext gesprochen, in dem eine Firma aktiv ist. Es könnte ja ein erdölproduzierendes Unternehmen weniger eine Methode gefunden haben, weniger CO2, zum Beispiel weniger Methanleaks zu haben. Das wäre eigentlich verhältnismäßig nachhaltig im Vergleich zu den anderen. Also es wäre eine relative Besserung. Es gibt ja auch die Geschichte mit dem Gender. Das heißt, es gibt Branchen, da gibt es einfach sehr, sehr wenige Frauen, die in diesem Bereich studiert haben, Informatik, ja? Programmiererinnen. Ich hatte selber mal viele Jahre ein Unternehmen geführt und Bewerberinnen für Softwareentwicklung hatten immer automatisch ein Vorstellungsgespräch. Mhm. Bei den Herren haben wir vorsortiert, es ist mir nie gelungen, vergleichsweise, also gleich viele Männer wie Frauen einzustellen, weil es das einfach nicht gibt. Wenn ich jetzt gezwungen würde, ja, durch ein Nachhaltigkeitskriterium hier Parität herzustellen, ja, dann bin ich, wenn es eben sehr viel weniger Frauen gibt, ja, dann bin ich kann ich mich nicht auf die Besten konzentrieren, möchte ich ja für mein Unternehmen. Ich muss dann, weil das ja auch gleich verteilt ist, unter den Männern gibt es gute und schlechte, unter den Frauen gibt es auch gute und schlechte. Ich müsste um die 50% erreichen, dann ganz automatisch, wenn es einfach zu wenig gibt, dann habe ich deutlich im Durchschnitt schlechtere Mitarbeiter gemessen über das Gesamtunternehmen. Wie geht man denn mit solchen Dilemmata um?
Mhm. Ja, spannendes Thema, das du ansprichst. Und das kennen, glaube ich, sehr viele. Oder das hört man zumindest auch immer wieder. Es gibt nicht genug Frauen, wir können nicht genug Frauen einstellen. Und du sprichst ja aus Erfahrung. Also das ist ja auch nicht an den Haaren herbeigezogen, dass in manchen Feldern es noch viel zu wenig Frauen gibt. Aber ich glaube, genau das ist eigentlich der springende Punkt, weil ja, es ist vielleicht mühsamer, diese Frauen zu finden und anzusprechen und zu Vorstellungsgesprächen zu bekommen oder vielleicht auch ja, Systeme zu schaffen, dass mehr Frauen überhaupt mal oben in den Pool kommen oder in den Funnel. Aber ich glaube, diese Mehranstrengung braucht es einfach, weil warum gibt es wenig Frauen? Naja, weil in solchen Branchen auch wiederum wenig Frauen sind. Also es ist so ein Henne-Ei-Problem. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Schülerinnen, die gerade aus der Schule kommen und sich fragen, was mache ich mit meinen Kompetenzen und Fähigkeiten, wo möchte ich hin? Wenn man dann auf Berufe schaut und da immer nur Männer sind, auf den ganzen Bildern vom Unternehmen, auf dem Auftritt, dass man sich einfach überhaupt nicht abgeholt fühlt, dann überlegt man sich ja zweimal, ob man wirklich den Weg einschlägt. Und ja, irgendwo muss man anfangen. Vielleicht heißt es, sich mehr anzustrengen. Ich glaube nicht, dass man unbedingt weniger kompetente Frauen findet. Es ist nur mühsamer, vielleicht sie zu finden. Aber
in deinem Studiengang, International Development oder internationale Entwicklung, wie war dort die Geschlechterverteilung?
Es waren tatsächlich, wenn ich jetzt zurückdenke, also mal mindestens 50% Frauen, würde ich sagen. Ja. Also sehr, sehr gleichmäßig verteilt. Aber ich habe auch gerade an meinen Weg sozusagen gedacht. Und in der Schule hatte ich noch Mathe und Physik als Leistungskurse im Abi. Und habe dann aber auch überlegt, was mache ich damit mit meinem Wissen, wo möchte ich hin? Hat natürlich viele Gründe, unter anderem, dass ich auch an gesellschaftlichen Fragestellungen sehr interessiert war. Aber Es war auch ein Aspekt, dass ich dachte, naja, wenn ich Mathe studiere, habe ich wahrscheinlich nur mit Männern irgendwie zu tun. Und das möchte ich vielleicht auch nicht.
Ja. Also da steckt viel Wahrheit drin, dass man sich eher abgeschreckt fühlt. Ja. Zu meiner Zeit waren es 25% Frauen, die Informatik studiert haben. Jetzt sind es 8%. Also das ist eine Entwicklung, die hat aber auch damit zu tun, dass Menschen sich gerne verwirklichen wollen. Ja, in der Sowjetunion gab es den höchsten Anteil an Ingenieurinnen, aber deshalb, weil die einfach mussten. Ja, also je freier die Gesellschaften sind, wir sehen das im Norden, in Schweden beispielsweise, umso mehr entscheiden sich die Menschen nach ihren Vorlieben. Und wir Männer haben einfach starke technische Vorlieben. Das liegt in der Natur der Sache. Und es ist sehr spannend, dass dort, wo die meiste Freiheit ist, sich die Unterschiede am stärksten ausprägen.
Ich glaube, ich würde dir widersprechen, dass es in der Natur der Sache liegt, dass Männer mehr an Technik interessiert sind. Ich glaube, das ist sehr viel beigebracht, sage ich mal, von klein auf. Also schauen wir auf Spielzeug zum Beispiel. Was wird Mädchen angeboten?
Ja.
Barbies, Puppen, Kinderwagen und so weiter. Und bei Männern ist es dann, oder bei Jungs ist es dann vielleicht das Auto oder irgendwelche Bauklötze oder so. Und wenn man so von klein auf in die ein oder andere
geprägt
Richtung
ist, ja.
geprägt ist, klar, dann prägt sich das Interesse auch weiter aus. Aber wie gesagt, ich war auch in der Schule sehr interessiert an mathematischen Rätseln, an technischen Fragestellungen und so. Also ich glaube nicht, dass das an das Geschlecht geknüpft ist, sondern eher, wie wir aufwachsen.
Also ich habe das versucht. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Und ich habe versucht, beide den gleichen Dingen auszusetzen. Mhm. Ja, und da ist ja noch kein großer gesellschaftlicher Kontext. Ja, also bevor die in den Kindergarten kommen, da gibt es natürlich die Omas, die Mädchen wie Mädchen behandeln und die Burschen so behandeln, diese Konstruktion einer Gesellschaft. Trotzdem ist eben wirklich das Spannende, dort zu sehen, wo wir am weitesten sind. Aber das ist relativ klar, oder? Dort, wo der gesellschaftliche Druck am stärksten ist, überwiegt der. Ja, und dort, wo der gesellschaftliche Druck eben die Menschen tendenziell gleich behandelt, dort schlägt, wir sind eben ein Gemisch aus Natur und Umwelt und dort, wo es uns gelungen ist, in der Umwelt egalitär zu werden, kristallisieren sich interessanterweise diese Unterschiede stärker heraus. Wir werden das noch über viele Jahre beobachten müssen. Jetzt haben wir über die Analyse gesprochen. Das heißt, ihr sammelt eben das, was anderen nicht zugänglich ist. Ich könnte mir das nicht antun. Ich verlasse mich da auch auf meinen Berater, wenn ich was investiere. Und wie geht es dann weiter? Muss ich heute, wende ich mich an einen Bankberater oder gibt es jetzt auch Tools von euch, dass man direkt investieren kann?
Also Stichwort Bankberater, ich glaube, das ist ein sehr präsentes Thema bei vielen, weil das hören wir immer wieder, dass jetzt mal wieder geschaut auf die jüngere Generation an Privatanlegern, Privatanlegerinnen, dass die eben nicht mehr gerne zum Bankberater gehen und sich da die Produkte vorstellen lassen, sondern man hat ja inzwischen Zugang zu allen möglichen Informationen und Tools online. Das heißt, wir gehen davon aus, und das kenne ich auch von mir selber, dass man selber in die Recherche geht und online vergleicht und recherchiert. Und genau da wollen wir auch ansetzen und quasi ein weiteres Tool zur Verfügung stellen, dass man mit diesen Daten, also wir geben ja nicht einfach nur die Daten raus, sondern auch so, dass man sie benutzen kann. Sprich, man kann eben zum Beispiel nach den verschiedenen Themen, die ich angesprochen habe, oder nach den Indikatoren filtern auf unserer Plattform und dann sieht man, welche Firmen in den Bereichen nachhaltig sind. Oder man kann sich eigene Kriterien im Profil einstellen und merken und so eben selbstständig das Portfolio zusammenstellen. Und ja, es ist unsere Vision, dass man dann auch perspektivisch über die Plattform investieren kann direkt. Aber wie gesagt, wir stehen gerade am Anfang und sind dabei, das Ganze aufzubauen. Das heißt, jetzt gerade würde man mit diesen Informationen dann vielleicht woanders in die Umsetzung kommen, aber bald auch bei uns.
Ja, und wir werden die Plattform ja auch MoneyCare als Plattform in den Shownotes verlinken. Jetzt für einen selber, ja, als Person, warum sollte man eigentlich investieren? Warum sollte man nicht lieber auf Urlaub fahren? Ja, Erlebnisse machen glücklich.
Ja, das stimmt. Da habe ich tatsächlich heute Morgen wieder einen spannenden Artikel gelesen, dass es uns Menschen sehr schwer fällt, quasi uns unser zukünftiges Ich vorzustellen und was wohl gut wäre für das zukünftige Ich, wenn das jetzige Ich so viel leichter zu verstehen ist und man im Hier und Jetzt lebt. Aber warum ist es gut? Um letztendlich vorzusorgen, auch sicher zu gehen, dass es einem im Alter noch gut geht oder dass man sich auch Wünsche, wie du jetzt gerade gesagt hast, die Reise tatsächlich leisten kann. Weil ja, Finanzen muss man ein bisschen durchblicken und überblicken, sodass man auch nicht nur im Hier und Jetzt gut aufgestellt ist, sondern auch weiterhin. Und was wir alle gerade erleben, ist, wie stark die Inflation uns trifft, dass alles immer teurer wird und unser Geld letztendlich weniger wert ist. Und wenn man das Geld nur auf dem Girokonto parkt und liegen lässt, dann wird es faktisch über die Zeit immer weniger wert. Während beim Investieren man wirklich historisch betrachtet über längere Zeiträume da immer durchschnittlich 5-7% Rendite machen konnte, auf die Weltwirtschaft betrachtet sozusagen. Ja. Das heißt, wenn man möchte, dass sein Geld in Zukunft auch noch was wert ist und mehr wert ist, dann macht es durchaus Sinn, da die ersten Schritte in die Richtung zu gehen.
Und man muss dann eben nicht nur seine Arbeit verkaufen, um davon zu leben, sondern man hat dann auch ein passives Einkommen.
Genau, ja.
Passives Einkommen führt dann ja auch zu einer gewissen Ungleichheit. Also es ist ja so, dass Menschen mit ihrer Arbeitsleistung, im Monat 2.000, 8.000, vielleicht gibt es auch Menschen, die 20.000 Euro im Monat machen, gibt es ein paar, ja. Also das ist relativ begrenzt. Wenn man die richtige Investmententscheidung trifft, dann kann das passive Einkommen relativ rasch bei Weitem das übertreffen, was man durch tägliche Arbeit verdient.
Das ist auch ein sehr wichtiger, eigentlich größerer gesellschaftlicher Kontext, weil das war glaube ich schon immer so, aber dieser Unterschied wird immer stärker in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie viel man eigentlich mit seiner Arbeit einnehmen kann und wie viel man durch sein Geld einnehmen kann. Und kann man sich ja nur vorstellen, Leute, die viel Geld haben und dann noch mehr Geld mit diesem Geld machen können, der Hebel ist ja quasi viel größer als bei dem, der Tag hat nur 24 Stunden und man kann vielleicht nur 8 oder 10 davon arbeiten. Das heißt, die Luft nach oben ist auf der Geldseite viel größer und es ist auch nicht unproblematisch zu sehen. Also ich bin da ganz, ganz bei dir. Aber es ist natürlich wichtig, dass man diese Mechanismen kennt und in dem System, in dem wir nun mal leben, dass auch mehr Menschen diese andere Seite quasi vom Geld etwas oder mit dem Geld etwas zu verdienen, auch zugänglich gemacht wird.
Ja. Ich denke das nämlich auch. Dann versteht man auch besser, wie Reichtum zustande kommt. Reichtum in unserer Gesellschaft ist ja eine Illusion. Elon Musk hat Trilliarden an Dollar angeblich. Ja, und dann hat er mal, er war der erste Mensch, der 200 Milliarden Dollar an Vermögen verloren hat. Ja, das ging durch alle Zeitungen. Man fragt sich immer, wo ist das Geld jetzt? Das war vorher schon nicht da. Ja, also Vermögen, sozusagen die Illusion von Reichtum entsteht ja nur dadurch, dass jemand ein bisschen was von einer Firma kauft, 3% für 10.000 Euro und diese 3% werden dann hochgerechnet auf den gesamten Firmenwert. Würde ein Jeff Bezos seine Anteile bei Amazon verkaufen, dann würde er einen Bruchteil von dem bekommen, ja, wie die Firma jetzt bewertet ist, ja, weil durch den Verkauf sinkt schon wieder der Wert. Und ich glaube, das ist total wichtig zu verstehen, dass Reichtum nichts Unanständiges ist. Eben wenn man das Risiko eingeht, und das ist ja bei euch auch so, oder? Wenn man in eine nachhaltige Firma investiert, ihr übernehmt ja keine Garantie dafür, dass die nicht pleite geht, oder?
Nein, absolut nicht. Und also Geldanlage ist immer mit Risiko behaftet. Wir zeigen ja auch nicht nur nachhaltige Unternehmen, sondern mal durch die Bank weg. Man soll jedes Unternehmen quasi bei uns anschauen können und screenen können. Das heißt, was dann den eigenen Nachhaltigkeitspräferenzen auch entspricht, weil Nachhaltigkeit ist am Ende des Tages auch sehr persönlich. Also was ist mir jetzt wichtig? Sind es mehr die Gender-Themen oder wie du gesagt hast, manche wollen nur das Klima fördern? Was dann der Einzelne oder die Einzelne damit macht mit diesen Informationen, ist ihnen überlassen. Aber wir sind halt fest davon überzeugt, dass man überhaupt mal die Möglichkeit haben sollte, sich ein Bild davon zu machen, von der Nachhaltigkeit. Und dann muss man natürlich quasi andere Regeln, die es beim Investieren auch gibt, mit beachten. Stichwort Diversifikation, Stichwort Langfristigkeit, also dass man schaut, nicht alles in eine Firma zu packen und auch nicht in zwei, sondern breiter zu streuen über verschiedene Sektoren und Regionen hinweg. Und dass man auch sich bewusst macht, dass Investieren eher ein Marathon ist als ein Sprint. Also wenn man wirklich denkt, fürs Alter vorsorgen, dann heißt das auch fürs Alter vorsorgen und mal 20, 30, 40 Jahre das Geld liegen lassen sozusagen.
Ja, es gibt ja Menschen, die haben einen Schock, um Gottes Willen, letzte Woche ist mein Wert um 7% gefallen. Ja? Und dann fragt man den Bill Gates und der sagt, ja, 30 Milliarden Dollar waren das bei mir, aber ich gucke eigentlich gar nicht hin. Ja? Denn das Geld gibt's ja nicht. Ja, das kommt ja erst. Das Geld entsteht ja erst in dem Moment, wo ich das gern hätte. Ja, und es zu einem schlechten Zeitpunkt zu verkaufen, ist eine schlechte Idee.
Richtig, richtig. Ja, und das ist wie mit den Firmenwerten, was du eben angesprochen hast. Und ich finde das bei Geld wirklich spannend. Also das ist ja eigentlich nur gesellschaftlich ein Vertrag, den wir alle geschlossen haben, wie viel jetzt dieses Geld digital oder als Schein oder was auch immer wert ist. Und das besser zu verstehen und zu hinterfragen, welche Rolle spielt Geld auch im eigenen Leben, welche Glaubenssätze verbindet man damit, ist Geld was Schlechtes oder was Gutes. Ich glaube, das ist sehr wertvoll, sich da mal mit zu befassen und auch auszutauschen.
Du hast ja auch die Werte angesprochen. Ja, wir haben eben Werte wie Gleichheit, ja, Werte wie Umweltschutz, ja, also die Nichtzerstörung von Umwelt. Das sind eben Werte wie, oder Wahrheit ist ein anderer Wert, der sich jetzt bei Investitionen wahrscheinlich nicht so stark ausdrückt, aber auch ich hatte früher Aktien von Erdölkonzernen und ja, ich habe die verkauft, ja, und dann habe ich mal nachgeguckt und dann gab es so eine Zeit in Corona, wo die plötzlich sehr viel wert wurden, ja, und da haben wir gedacht, naja, hätte ich jetzt ein Jahr später verkauft, aber sei es drum, ja, das war eben eine Entscheidung und das war es mir einfach wert, ja, und das muss es einem sein. Ja, man muss sich freuen, wenn da richtig viel mehr rauskommt, aber manchmal ist das halt auch weg. Das muss man verstehen lernen. Und da finde ich deine Plattform sehr gut. Du nimmst die Menschen ja mit. Ich habe ein paar von den Videos angeguckt, kann ich auch nur empfehlen. Du nimmst die Menschen ja auch mit auf deinem eigenen Lernprozess. Und auch mein Lernprozess ist hier noch nicht abgeschlossen. Wie bist du eigentlich in dieses Thema reingekommen? Also du hast mal studiert, du warst auch in Afrika, stimmt das?
Das stimmt, ja. Ja, ich habe tatsächlich eigentlich nichts so eng mit Finanzen oder BWL in dem Sinne studiert, sondern komme eigentlich eher aus dieser Richtung von gesellschaftlichen Fragestellungen. Also ich habe nach der Schule ein Jahr in Südafrika als entwicklungspolitische Freiwillige verbracht. Da habe ich an einer Grundschule Sport unterrichtet und wir haben quasi Sport als, als Mittel zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und dass es den dass die Kids mehr Möglichkeit haben, genutzt. Und da in Südafrika ist natürlich das Thema Ungleichheit auf allen möglichen Dimensionen sehr präsent. Also in dem globalen Kontext, wenn man schaut, ich komme ursprünglich aus Deutschland, was bedeutet Armut und Reichtum in Deutschland, so wie ich das kannte. Und wie sieht es dann in Südafrika aus, ganz anders, mit viel größeren Ungleichheiten über verschiedene Hautfarben, Herkünfte hinweg. Und ich habe mich da schon immer gefragt, warum ist das so, wie funktioniert unsere Welt sozusagen, und habe dann in meinem Bachelor internationale Beziehungen studiert. Das ist eine Mischung aus wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Fragestellungen. Also genau, eigentlich die Frage, wie funktioniert die Welt? Und im Master dann mehr die Spezialisierung hin auf entwicklungspolitische Fragestellungen und wirklich auf dieses Thema Ungleichheit. Und Stichwort Ungleichheit, wir haben es heute auf unterschiedlichen Dimensionen auch schon angesprochen. Es gibt natürlich Vermögensungleichheit, Einkommensungleichheit, Geschlechterungleichheit, und oft spielt das alles auch zusammen. Das heißt, mit solchen Fragestellungen habe ich mich beschäftigt und in dem Zuge auch mit der Rolle von Finanzen bei diesen Ungleichheitsfragen. Weil wir wissen natürlich, Frauen verdienen strukturell weniger. Das ist genauso beim Vermögen Frauen. Es gibt auch den sogenannten Gender Wealth Gap. Das heißt, Frauen besitzen auch weniger Vermögen, und logisch, weil bis vor einigen Jahrzehnten konnte man noch nicht mal ein Bankkonto eröffnen, selbstständig. Das heißt, wir sind da einfach als Frauen hinten an sozusagen. Und deswegen ist es mein persönlicher Motivator, wirklich mehr Menschen anzusprechen, das ganze Thema zu demokratisieren, also zugänglicher zu machen, und dann natürlich ihnen dabei zu helfen oder darauf hinzuwirken, dass man das Geld auch in eine klimaneutrale und sozialere Wirtschaft lenkt. Weil ja, nur so können wir in diesem System, in dem wir leben, und in dem Finanzsystem Stück für Stück etwas verändern.
Ja, also durch Investments die Welt verbessern. Firmen, die in ihre Zukunft investieren, ja, Geld investieren, das ist eigentlich das Kern, das ist der Kernmechanismus des Kapitalismus, also aus Kapital über Investment mehr Kapital zu machen. Das wird von dir demokratisiert. Und aus einem Investment bekomme ich ja auch nur etwas raus, wenn es Wachstum gibt. Ja? Wie geht denn das zusammen mit der Hypothese, dass Wachstum eigentlich nicht dauerhaft möglich ist? Heißt das, am Ende gibt es kein Wachstum mehr und man kriegt das Geld auch nicht mehr zurück? Also das Investment ist ja dann weg?
Spannende These. Also Wachstum, ich glaube, da muss man unterscheiden, mit was man wächst. Und Wachstum ist auch ähnlich wie Geld sozusagen ein Konstrukt letztendlich, weil worauf schauen wir bei Wachstum aktuell? Auf gewisse Kennzahlen, was weiß ich, wie viel Cashflow hat das Unternehmen, wie ist die Bewertung und so weiter. Und genau solche Indikatoren, und das versucht man auch schon in gewissen Kreisen sozusagen für Staaten mal zu überdenken, da schauen wir auf das BIP, das heißt das Bruttoinlandsprodukt, wie viel wird produziert. Gibt es nicht auch andere Indikatoren, die auch wichtig sind und die auch quasi messen können, ob wir uns als Gesellschaft oder als Firma weiterentwickeln? Und wenn man solche Indikatoren oder Themen hinzunimmt zu diesen klassischen Finanzkennzahlen, sage ich mal, und nichts anderes probieren wir bei Moneycare, dass man mehr in die Gleichung mit reinnimmt, dann kann ja Wachstum auch was Gutes sein. Dann kann Wachstum auch bedeuten, ja, wir haben Geld gemacht mit, was weiß ich, Produkten, die den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entsprechen und recycelte Materialien verwenden und aus Ressourcen, die da sind, oder Müll, machen wir etwas Neues. Dadurch entstehen auch wieder Produkte und es wird Geld eingenommen, aber es wird nicht unbedingt weiterhin die Umwelt zerstört oder Menschen ausgebeutet, weil wir in der Art, wie wir wirtschaften, etwas verändern zum Guten. Das heißt, ich glaube, auch da, Wachstum heißt nicht per se, dass es mit Nachhaltigkeit nicht vereinbart ist, aber wir müssen schauen, was definieren wir als Wachstum, woran wollen wir uns auch messen, woran bemessen wir den Geldwert oder den Wert von Unternehmen.
Ja, also finde ich sehr schön formuliert, Wachstum ist genauso ein Konstrukt wie Geld. Und das Geld geht uns ja nie aus. Ja, es ist ja nicht so, dass man, Geld ist im Grunde genommen eine Zahl, und Zahlen haben wir unendlich zur Verfügung, und wie wir sie mit unseren Werten, ja, also die Dinge, die wir kaufen, Die kaufen wir ja, weil sie einen bestimmten Wert für uns haben. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt Tee oder Kaffee trinkst, aber du kaufst dir den Kaffee. Tee, ja, du kaufst dir, vielleicht gönnst du dir mal einen teuren Tee, weil er dir das eben wert ist. Ja, ich als Kaffeetrinker, mir sagt das gar nichts. Ja, also das ist ja ganz eine persönliche Entscheidung und daher ist Wert auch ganz eine persönliche Frage. Aber nominal, wir haben genügend Zahlen zur Verfügung, in diesen, was wir in diesen Zahlen ausdrücken, das ist eben eine individuelle Entscheidung und du hilfst mit MoneyCare eben Werte in Einklang mit diesen Zahlen, mit dem Geld zu bringen und drittens eben auch finanzielle Unabhängigkeit, das finde ich sehr schön, denn eine Form der Gerechtigkeit wäre ja auch, wenn alle reich sind.
Ja. Ja, ist die Frage, ob es Reichtum als Idee dann noch so gibt, wenn alle das hätten, weil dann natürlich auch gewisse Machtpositionen mit einhergehen und so weiter. Aber ich glaube, das ist vielleicht eine Frage für wann anders.
Ja, du hast, also ich sehe schon, ich meine, du hast da einen sehr philosophischen Ansatz. Ja, ich merke natürlich, es schimmert die kritische Theorie ein wenig durch. Wir haben uns über Machtverhältnisse unterhalten. Wir haben uns über Ausbeutung unterhalten. Ja, oder vielmehr, du hast den Begriff der Ausbeutung angesprochen. Auch ein gesellschaftliches Konstrukt. Ja, man muss sich immer fragen, fühlen sich die Ausgebeuteten auch ausgebeutet oder muss man ihnen das erst, muss man sie erst davon überzeugen davon? Ja, und die dann sagen, ich erinnere mich an dieses wunderbare Beispiel, in Lateinamerika gab es eine Kinderarbeitergewerkschaft. Ja, also die arbeitenden Kinder haben eine Gewerkschaft gegründet, um zu verhindern, dass Kinderarbeit verboten wird. Ja, also es ist immer total spannend, in welchem Kontext sich Gerechtigkeit abspielt.
Ja, absolut. Kontext zählt immer, ja.
Ja, ja. Ich nehme das gerne als Schlusswort. Katha, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.